Ja, guten Tag, Herr Kaiser.
Guten Tag.
Ich treffe Professor Bengt Kaiser auf dem 19. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin in Berlin. Der Titel des Kongresses heißt Der gedopte Alltag, Sucht und Leistung. Bengt Kaiser ist Professor für Medizin in Genf und ich habe im Internet über ihn gefunden, dass er mal Astronaut war. Das finde ich sehr interessant und ich erlaube mir zu Anfang des Interviews, ihn dann einmal kurz danach zu fragen, denn auch das Astronautsein hat was mit Grenzüberschreitung zu tun, hat auch was mit Risiko zu tun und bedeutet natürlich auch körperliche Fitness. Herr Kaiser, wie war das mit dem Astronautsein?
Das war sehr interessant. Das war natürlich ein junger Traum, der irgendwie da mal aufwachte, als damals wieder Astronautkandidaten gesucht wurden. Und dann habe ich mitgemacht für Holland. Ich war damals noch Holländer und war in der Endrunde noch dabei. Aber da wurden endgültig nur zwei Astronauten gewählt, ein Deutscher und ein Spanier. Und Holland hatte schon damals einen Astronaut, kam dann wieder später einer raus. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, da hochzugehen, habe aber Forschung gemacht mit Astronauten, mit NASA und ESA, später in meinem Berufsgebiet als Leistungsphysiologe. Also ich habe schon ganz nah mitmachen können, aber leider war das rund die Erde drehen nicht dabei. Aber die ganze Vorbereitung, um da Astronaut-Kandidat zu werden, das war sehr interessant mitzumachen.
Ja, das glaube ich gerne. Meine erste Frage bezieht sich jetzt auch auf das Kongressthema. Das Kongressthema lautet ja der gedopte Alltag, Sucht und Leistung. Sie sind Leistungsmediziner, aber mich würde auch einfach interessieren, wie das Verhältnis von Doping und Sucht eigentlich nach Ihrer Einschätzung nach ist. Gibt es da Erfahrungen zwischen mit gedopten Sportlern, die süchtig sind? Ist das vielleicht ein zu wenig beachteter Aspekt der gesamten Problematik des Dopings?
Vielleicht nicht zu wenig beachtet, aber noch nicht genug beachtet. Es wird beachtet, es wird untersucht, es gibt da Daten, aber es soll vielleicht noch mehr untersucht werden. Ganz klar sind die beiden Gebiete verankert, verbunden. Es gibt einen Überlapp. Und es gibt zum Beispiel Daten, die zeigen, dass es in die Bevölkerung, die mit Suchtproblemen zu kämpfen hat, es auch mehrere Leute gibt als in der allgemeinen Gesellschaft, die auf höherer Ebene Sport betrieben haben. Das ist eins. Zweitens, ja, das Benutzen von allerhand Medikamenten kann dazu leiten, dass auch Suchtprobleme damit kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die anekdotische Information in die Medien sehr viel besprochenen Problemen, so mit zum Beispiel der Pantani, der damals ein großes Problem mit Kokain hat. Also ja, das Problem gibt es. Aber es ist noch nicht genug geforscht worden. Es braucht da mehr Arbeit.
Ja, das leitet gleich zur nächsten Frage über. Wie schätzen Sie denn die gegenwärtige Lage beim Sportdoping ein? Wo liegen da die gesundheitlichen Gefahren für den Sportler? Sind die massiv oder wie schätzen Sie das ein?
Das hängt davon ab, von was man redet. Wenn man die Liste von WADA genau betrachtet, dann gibt es da bestimmt Mittel, die bei ein unkontrolliertes Gebrauch mit großen Gefahr verbunden sein können. Aber es gibt auch verschiedene Mittel, die sehr wahrscheinlich mit wenig oder kaum Gefahr gebraucht werden könnten. Zum Beispiel das Spritzen von Erythropoietin in großen Dosen ist sicher eine sehr schlechte Idee. Das sollte man nicht machen. Aber das medizinisch betreute Spritzen von kleinen Dosen EPO könnte man wahrscheinlich, so sieht es heute gesehen aus, allerdings ohne große Gefahren machen, um ein kleines Beispiel zu geben. Ja, es gibt also sicher Gesundheitsfragen im Rahmen von Gebrauch von Doping in Sportes, aber nicht so, wie es am meisten geschildert wird von dem Anti-Doping-Behörde wie WADA und andere Behörden.
Wie sehen Sie denn als Arzt überhaupt die Grenze zwischen erlaubter und als Doping geächteter Medikation? Sind die nicht verbotenen Medikamente gesund oder unbedenklich? Sind Dopingmittel immer gesundheitsgefährdend?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage könnte man auch anders stellen und direkter. Wie viel Sinn hat die Liste von WADA? Wie evidence-based ist die Liste von WADA? Ich habe da meine Frage. Es gibt bestimmt Sachen, die nicht auf die Liste sind, die potenziell gefährlich sein können. Es gibt bestimmt auch Sachen, die auf die Liste sind, die wahrscheinlich nicht so gefährlich sind oder wahrscheinlich auch nicht leistungsfördernd sind. Da gibt es auch manchmal überhaupt keine Daten. Da ist alles noch sehr viel unklar. Leider ist das sehr schwierig, jetzt besser zu dokumentieren, weil es das Totalverbot gegen Doping gibt und das auch außerhalb des Sportes irgendwie sich verbreitet, wird es immer schwieriger, da epidemiologisch auch die Daten zu bekommen, damit man das endgültig mal ein bisschen besser beschreiben kann. Für vieles wissen wir überhaupt nicht, was da genau vorgeht. Wir können da keine Forschung machen. Ethisch ist das sehr schwierig. Und das ist natürlich sehr traurig, weil wir haben keine Verankerungen in die Wissenschaft. Die Evidence-Based, der gibt es nicht genug.
Also Anwendung von Schmerzmitteln beispielsweise.
Ja, es wird gemacht, ganz klar, und manchmal in großen Mengen und unkontrolliert. Und es ist also schlecht beschrieben, was da die Konsequenzen davon seien.
In Ihrem Kongressbeitrag sprechen Sie sich für eine Dopingregulierung anstelle vom Anti-Doping-Kampf aus. Was sind da Ihre Gründe?
Verschiedenes. Als erstes, weil das Null-Toleranz, das sich jetzt völlig basiert auf eine ganz starke repressive Politik, mit gesellschaftliches Gefahr kommt. Ich möchte das mal etwas klarer machen. Heute muss ein Sportler im Elitenbereich 350 Tage pro Jahr bereit sein, ein Urin- oder Blutprobe abzugeben. Einerlei, ob es Ostern ist oder Sommerferien. Es kann jeden Tag sein. Soll das 3 Monate vorher immer angeben, und wenn es dann Änderungen gibt, dann muss er das mit Internet und so weiter immer wieder klar machen. Wenn er 3-mal verpasst, dann ist er gedopt und wird behandelt, als ob er wirklich gedopt hätte. Er hat sich dann unterzogen an diese Kontrolle, und das darf nicht sein. Da kommt dann zu, dass die Kontrolle mit Urin und Blut auf Labortechniken berüsten, die ihre Limiten haben. Es gibt Falsch-Positive, es gibt Falsch-Negative. Es ist auch noch immer möglich zu dopen, und leider gibt es jetzt auch Fälle, wo es wahrscheinlich ist, dass es manchmal auch unschuldige Sportler auf dem Altar des Sportes leider falschlich beschuldigt werden und ihre Karriere zum Trümmer kommen sehen. Das Ganze in einem Überblick, wo die Kontrolle sehr groß wird und das Eingehen in Privatsphäre immer größer wird. So etwas auf eine gesellschaftliche Ebene wäre unglaublich.
Eine Katastrophe.
Eine Katastrophe, oder jedenfalls das finde ich. Man könnte natürlich als Gesellschaft sagen, nein, das ist die Richtung, den wir gehen möchten. Okay, wenn wir das demokratisch wählen könnten, vielleicht. Ich bin da nicht einverstanden, ganz klar. Aber das macht mir irgendwie Angst. Das ist sicher nicht ein Gesicht der modernen Gesellschaft, den ich weitertragen möchte. Und leider ist es so, dass dieses Vorgehen sich schon irgendwie in die allgemeine Gesellschaft reinfiltriert. Es scheint also, als ob es außerhalb des Sportes jetzt geht. Also etwas, was mir Angst macht, dieser total Null-Toleranz mit allen Mitteln, die manchmal mit Aspekten wie Inquisition, Moralpanik und so weiter kommt, das ist mir sehr ungemütlich. Kommt dazu noch ein zweites, dass es irgendwie nicht naturell ist, für was man früher und auch einigermaßen heute noch als Sport betrachtet. Und ein kleines Beispiel. Die Tour de France wurde erfunden vor etwas mehr als 100 Jahren her und war immer ein Spiel, das Spaß machte bei den Radlern und bei den Zuschauern und die Organisatoren und ökonomisch irgendwie funktionierte, wobei es Betrug gab und Doping. Seit dem Anfang, immer, hat es nie nicht gegeben. Und heute ändert sich das Spiel, es muss irgendwie ändern. Doping darf nicht mehr sein, es ist Nulltoleranz und es darf überhaupt nicht mehr gedopt werden. Also irgendwie erfinden wir etwas Neues, was es nie gab. Man sollte dann vielleicht die Frage stellen, ja wieso, warum eigentlich sind die Sachen, die man mit das Anti-Doping da erreichen möchte, so wahnsinnig wichtig, sind die so irgendwie fundamental, dass es so einen Aufwand braucht. Das ist nicht ganz so klar. Wenn man dann die verschiedenen Gründe für Anti-Doping mal analysiert, dann ist das alles nicht so ausschüssig. Die Gründe, ganz bekannt, sind natürlich erstens Chancengleichheit. Sport ist in seiner eigenen Definition schon chancenungleich. Athleten haben Genetik und Umwelt bestimmte Talente und das ist natürlich sehr, sehr ungleich im Anfang. Und ein Sportler kann in ein Land geboren werden, wo es wunderschöne technologische Hilfe gibt, irgendwie die Trainierung so zu optimalisieren, dass man bessere Chancen hat als einer anders. Und das ist kein Problem. Und wenn man eine Pille schluckt, ist es ein Problem. Irgendwie ist das irgendwie ganz nicht ganz so klar, als man denken würde.
Jetzt plädieren Sie ja für Dopingregulierung. Was ist das anders als ein Anti-Doping-Kampf? Oder anders, also müssten Sie nicht sogar für die Doping-Freigabe sein, wenn Sie auf der anderen Seite Doping-Regulierung bevorzugen?
Ja, heutzutage, persönlich ist meine Position noch immer Doping-Freigabe, aber es ist mir ganz klar, dass es heutzutage irgendwie nicht möglich ist. Im politischen Raum, den es heute gibt, wäre das wirklich nicht möglich. Also was ist also eine Alternative für diese Nulltoleranz und dieser unglaublichen Anti-Doping-Krieg? Das wäre vielleicht ein mehr pragmatischer Vorangehen. Und ich nehme nur ein kleines Beispiel, aber ein wichtiges Beispiel. Es gibt auch Cannabis auf die Liste und eine große Menge der positiven Sportler oder positiven Befunde in Urin bei Sportlern handelt sich um Cannabis. Was natürlich ganz klar ist, weil eine ganze großer Teil dieser jungen Bevölkerung gebraucht manchmal Cannabis in kontrollierten Maßen. Und wieso behandeln wir diese Sportler anders als die Allgemeinbevölkerung? Vielleicht sollte man da aufhören, für Cannabis zu testen, weil Cannabis überhaupt keine leistungsfördernden Aspekte kennt. Es wird manchmal gesagt, nein, das kann angsthemmend wirken und könnte vielleicht in bestimmten Sportarten, wo Angst ein limitierender Faktor ist, helfen. Aber es gibt überhaupt keine Daten. Alle Daten von Forschung, und es gibt Forschungsdaten, weisen ganz klar darauf hin, dass die Leistung runtergeht und nicht erbessert. Und das würde also schon ein ganzes Problem regeln. Also irgendwie eine mehr pragmatische, mehr realistische Blick auf was auf der Liste ist und was man kontrolliert. Vielleicht auch mehr gesundheitsregulierend basiert.
Was ist das? Wie wäre das?
Zum Beispiel, das war eine alte Idee und die war nicht schlecht. EPO darf man nicht benutzen, weil der rote Blutkörperchen-Konzentration ins Blut geht hoch und damit verbessert sich der Sauerstofftransport zur Muskulatur und damit die Ausdauerleistung. Wenn man das zu viel macht, dann ist das sicher gefährlich. Ein prozentmäßig Anteil rote Blutkörper im Blut von 70% ist eine sehr schlechte Idee. Aber das Hochdrücken von das Hämatokrit, also Prozent rote Blutkörperchen von 42 oder 45 bis auf 50 ist okay, das kommt nicht mit Gesundheitsgefährdung. Ja. Und man könnte irgendwie eine andere Weise von Kontrollieren da reinbringen, wo der Arzt vielleicht manchmal auch auf ein wenig subjektiven weil sie sagt, ja, du kannst teilnehmen und du kannst nicht teilnehmen. Es wurde auch gemacht und wird auch noch gemacht. Im Radsport zum Beispiel, wenn man einen Hybrid hat über 50, dann darf man nicht starten. Und das ist vielleicht pragmatisch gesehen das Beste und vielleicht leichter als den Wettkampf zwischen Labortechnik und Neu-Doping-Techniken im Sportbereich.
Aber würde das nicht eine ganz andere Vorstellung von der Funktion des Mediziners voraussetzen? Also der wäre dann eigentlich nicht mehr so ein Heiler, ein Therapeut, sondern der wäre vielleicht ein Begleiter, ein Gesundheitsbegleiter, ja, vielleicht auch jemand, der gezielt auch die Leistungssteigerung der Athleten unterstützt. Wie denken Sie das? Gäbe das nicht eine ganz andere Stellung des Sportmediziners in Bezug auf den Athleten?
Nein, nicht ganz oder gar nicht eigentlich. Das macht er schon heute. Heute ist der Sportarzt schon jemand, der der Sportler begleitet in seinem Suche nach Maximalleistung. Nur das Technologiepotenzial, das er hat, da einzugreifen, ist limitiert. Manche Sachen darf er nicht machen. Da wird dafür kontrolliert. Das ist jetzt verboten. Aber die nicht verbotenen Sachen werden gemacht. Sie haben gerade gesprochen von Anti-Inflammatoire, wie sagt man das auf Deutsch?
Schmerzmittel
und so weiter. Da wird natürlich sehr vieles gemacht. Also alles, was nicht auf die Liste steht, wird bestimmt die ganze Zeit benutzt.
Das ist auch nicht immer gesund, sondern...
Und das ist sicher auch nicht.
Ja, dann braucht man den Mediziner, der da entsprechend kontrolliert. Und ich möchte noch mal fragen, wie Sie dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Doping-Sündern und den Doping-Fahndern, wie Sie das beurteilen. Also neue Substanzen werden erfunden, kommen auch in den Betrieb, dann wird es verboten, dann kommen die Fahnder, die müssen neue Diagnostik machen. Geht das jetzt wie eine Spirale immer weiter?
Ja,
oder wie kann man, gibt es eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen aus diesem, das ist ein teures und unersprichliches Verfahren?
Ja, das geht immer weiter, das ist ganz klar. Jedenfalls heute noch geht es immer weiter und sehr, sehr stark weiter. Und manche Sachen, ganz klar, kann man jetzt heutzutage nicht mehr tun. Ältere Mittel, wenn man die schluckt, die werden bestimmt gefunden, aber neuere Mittel noch nicht. Oder manchmal, wenn man gut dosiert, werden die nicht gefunden. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter und das sieht nicht aus, als ob es in kommende Zeit etwas weniger werden wird.
Vielleicht zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Was denken Sie, was kommt da? Kommt da eine große Zahl neuer Medikamente, neuer Techniken auf uns zu, die unmittelbar leistungssteigernd sind? Müssen wir uns also wappnen, müssen wir uns stark darauf einstellen, dass dort viel kommt? Oder wird das eher schwierig sein, gute, sichere und auch anwendbare Medikamente im Leistungssport zu haben?
Ich weiß es nicht. Es ist sicher immer schwierig, die Zukunft vorzusagen. Aber sagen wir mal in 50 Jahren. Also da wird sehr viel anders sein. Erstens. Im Athletikbereich zum Beispiel werden die Rekorde aufhören, wenn wir nicht eingreifen. Wir leben jetzt eine kurze Zeitspanne, wobei wir suchen nach die Genetik und die Umwelt, die damit kommt, dass man die besten Talenten irgendwie in der ganzen Menschheit, 7-8 Milliarden Personen in die Zukunft, da die Besten findet und die können dann das Marathon in weniger als 2 Stunden laufen. Aber das hört natürlich auf einen Tag ab. Den 100 Meter wird man nie in 0 Sekunden laufen können. Also wir kommen auf eine Asymptote und dann hört es auf. Also das wird schon wirklich fundamental der Sport, wenigstens im Athletikbereich, ändern. Und was damit kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen da irgendwie Cyborg-Athletes rein.
Genmutanten
und so. Ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr schwierig.
Also nur für uns ist das ja sehr wichtig, wenn wir beurteilen müssen, was wir heute tun, dann spielt immer die Frage eine Rolle, was wird kommen. Und je nachdem, wie man die Zukunft sieht, was für Schreck Schreckgespenster, was für Horrorvisionen, was für eine Art von Panik man hat, so reagiert man auch. Also man verschärft vielleicht etwas, weil man denkt, es könnte ganz viel passieren. Andere Leute sind ganz ruhig und sagen, ja, also bevor ein Medikament erfunden wird, das gut funktioniert, das verfügbar und preiswert ist, das ist ein Glücksfall der Pharmazie, das geht gar nicht so einfach.
Das ist schon wahr. Das wird manchmal gesagt, wir haben gerade hier auf dem Kongress über kognitive Verbesserung gesprochen. Das, was heute gesagt wird über diese Pillen, ist manchmal wirklich übertrieben. So groß sind die Effekte noch nicht. Aber dass es in die Zukunft Möglichkeiten geben wird, ist ganz klar. Das geht vielleicht nicht so schnell, aber kommen wird es bestimmt. Ja, vielleicht ist es mal klarzumachen, dass was ich nicht möchte in die Zukunft, ist eine Polizeistaat, wo jeder Bürger jede Woche sein Urinkontrolle untergeht. Und Studenten zum Beispiel, wenn die eine Prüfung für Medizin erstes Jahr durchgehen, da auch eine Urinprobe abgeben müssen. Das, glaube ich, ist kein schönes Zukunftsbild. Das scheint mir wirklich etwas zu sein, gegen dem wir streiten sollten. Das andere ist vielleicht wichtig zu unterschreiben, ist, was ist Sport? Sport ist Amusement. Sport ist ein arbiträres Spiel, den wir erfunden haben, den uns Spaß macht, der aber keine grundsätzliche Basis, sagen wir, Werte gibt es. Fußball ist Fußball. Natürlich, ich liebe Fußball auch, nicht immer, aber manchmal, wenn es schön gespielt wird, kann es wirklich sehr viel Spaß machen, da zuzuschauen. Aber an sich ist es etwas Arbiträres, was definiert ist von bestimmten Regeln. Und man könnte sich vielleicht gut vorstellen, dass wir irgendwie dieses Spiel irgendwie etwas anders definieren in Zukunft, wobei wir die Spieler medizinisch so gut wie wir können betreuen und auch nach der Sportkarriere Teil des Lebens Möglichkeiten geben, weiterzugehen, ohne Gesundheitsprobleme zu haben, aber da manche Sachen zulassen und das sehen als wie zum Beispiel im Ballettbereich, im Ballettbereich oder im Schauspielbereich, wo es natürlich auch manchmal Verhalten gibt, mit dem Gesundheitsgefährdung kommt, oder Zirkusbereich und solche Sachen. Aber es ist ein weniger zuschauen, zum Beispiel für die Olympischen Spiele, dass es irgendwie ein grundsätzliches Wertensystem ist, weil das ist es nicht. Es ist Spiel, es ist Vergnügen, es ist Amusement, wie man auf Englisch sagt.
Gut, ja, dann danke ich Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie Zeit gefunden haben, dieses Gespräch mit mir hier zu führen. Vielen Dank, Herr Kaiser.
Vielen Dank.